Inforadio Podcast.
Willkommen bei Abgedreht, das Kinomagazin hier im Inforadio, am Mikrofon Alexander Soyer. Schlechte und gute Nachrichten gibt es vom Potsdamer Platz in Berlin-Mitte. Das moderne und tatsächlich schönste Multiplex-Kino CineStar im Sony Center könnte es im nächsten Jahr schon nicht mehr geben. Gute Nachrichten kommen dagegen aus dem nur einen Steinwurf entfernten Filmmuseum mit der neuen Ausstellung Kino der Moderne. Mehr dazu dann in der zweiten Hälfte der Sendung. Außerdem im Gespräch der schwedische Schauspielstar Fares Fares, der mit dem vierten Teil der Jussi Adler-Olsen-Verfilmungen mit Verachtung seine Abschlussvorstellung als Ermittler Assad gegeben hat. Mehr über Verachtung und die anderen Neustarts der Woche jetzt im Überblick. Gute romantische Komödien gibt es sehr, sehr, sehr selten. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Und genauso lautet auch der Untertitel der abgewandelten Aschenputtel-Romanze Longshot mit Charlize Theron und Seth Rogen in den Hauptrollen. Sie, die amerikanische Außenministerin im Film, die sich mit einem eitlen Präsidentenboss im Weißen Haus und anderen schmerzhaften Kompromissen herumschlagen muss, er ein idealistischer Journalist, der gerade seinen Job verloren hat, weil er eben keine Kompromisse machen will. Sie, eine wunderschöne Dame, er ein schräger, Trainingsanzug tragender Schluffi. Abgesehen davon, dass sie früher mal seine Babysitterin war, gibt es also wirklich nichts, das sie verbindet.
Wunderst du dich nicht, wieso ich noch Single bin?
Nein, wieso? Liegt doch auf der Hand.
Ja, da hast du wohl recht.
Wie gesagt, unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Denn dass es trotzdem zwischen den beiden funkt, liegt natürlich auf der Hand und macht durchaus einen Reiz dieser herrlichen Komödie aus. Auch die Tatsache, dass er als andauernder Kämpfer für das Gute, das Richtige, sie wieder daran erinnert, dass sie selbst auch mal so angefangen hatte, bevor sie es mit der politischen Realität zu tun bekam. Den meisten Spaß aber machen die satirischen Seitenhiebe auf das Medien- und Politgeschäft Amerikas, die amüsanten Nebencharaktere und die kleinen absurden Momente dieser unwahrscheinlichen Liebesgeschichte. Longshot, unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Die furchterregenden Drachen von Mittelerde sind dem Trauma des Ersten Weltkriegs entsprungen, nicht dem Schrecken des Zweiten. Genau das wird in der Filmbiografie Tolkien durchaus sehenswert herausgearbeitet. J.R.R. Tolkiens Schulzeit, seine Freundesklicke, seine Zeit als Offizier im Ersten Weltkrieg, wo er auf der Suche nach einem Freund mit einem Gefreiten namens Sam durch die Schützengräben streift und seine große Liebe.
Seit frühester Kindheit bin ich fasziniert von Sprache. Von ihr besessen. Ich habe eigene erfunden. Umfassende, vollständige Sprachen. Sehen Sie.
Tolkien bietet nicht wirklich viele Überraschungen, auch keine Neudeutung des Herr-der-Ringe-Schöpfers. Aber der Film ist trotzdem eine solide, einfühlsam erzählte Künstlerbiografie und Schicksalsgeschichte. Tolkien. Zum vierten Mal schon ermittelt das Sonderdezernat Q mit Nikolai Likos und Fares Fares im Kino. Nach Erbarmen, Schändung und Erlösung heißt der neueste Fall nach den Romanvorlagen von Jussi Adler-Olsen Verachtung. Es wird zwar noch weitere Verfilmungen geben, aber es ist die Abschiedsvorstellung von Kos und Fares, deren besondere Chemie, der eine desillusionierter Grantler, der andere sein emotionalerer Partner, deren besondere Chemie auch den besonderen Reiz dieser Filmreihe ausmacht.
Was ist das da?
Was?
Ein Liebesschlüssel. Passt symbolisch zum Herzen eines anderen. Siehst du, hier oben ist ein Herz. Völlig wertlos.
Bist du sicher? Ich finde, es sieht aus wie...
Ich hatte selbst so einen.
Ehrlich jetzt?
Ein mysteriöser Mordfall mit drei eingemauerten Leichen bringt die beiden auf die Spuren historischer Gräueltaten in Dänemark und einer immer noch aktiven Verschwörung, deren Ziel im Grunde die Ausdünnung und Auslöschung von Immigranten ist. Ein spannend inszenierter, fesselnder Kinokrimi und ein grandioses und erlösendes Finale für Fares Fares und Nikolai Likos. Verachtung. die wichtigsten Neustarts der Woche. Fares Fares gehört zu den wichtigsten skandinavischen Schauspielstars, nicht zuletzt dank der Verfilmungen der Jussi Adler-Olsen-Bücher Erbarmen, Schändung und Erlösung. Verachtung heißt jetzt das nächste Kinokapitel dieser Reihe, die definitiv auch weitergehen wird, allerdings nicht mehr mit Fares Fares, der sich gemeinsam mit Nikolai Likos aus dem Sonderdezernat Q verabschiedet. Fares Fares. Wenn man eine alte Kuh immer weiter melkt, dann kommt irgendwann nur noch saure Milch heraus. Man sollte etwas nur so lange machen, wie es sich frisch und originell anfühlt. Bei 4 Filmen mit Nikolai Likos und mir die Spannung aufrechtzuhalten, das war schon anstrengend genug. Es ist besser, sich jetzt neuen Projekten zu widmen, etwas Neues zu machen. Verachtung ist der Abschluss dieser Reihe. Zumindest mit diesen beiden Hauptdarstellern und das Finale der Beziehungsarbeit zwischen den beiden ungleichen Filmhelden. Nikolai Likos als wie verrückt besessener und immer schlecht gelaunter Ermittler, Fares Fares als sein emotionalerer und liebenswerterer Partner. Wären die Filme nicht so brutal und so konsequent düster, man könnte sie fast als Buddy-Komödien bezeichnen, mit Fares Fares in der erdenden Normalo-Straight-Guy-Rolle.
No, I've always, I mean, I've done two, you can say two pure comedies in my career, in the beginning of the career. And I've always been the straight guy.
Ja, und ich bin immer der Straight Guy. Ich habe ja nur 2 echte Komödien in meiner Karriere gemacht. Ich bin der Typ, der dann nicht lacht, an dem die Pointen abprallen. Ich bin auch zwischen den Takes eher der Ernsthaftere. Nikolai hat sich beispielsweise in den Pausen oft schlapp gelacht oder Faxen gemacht. So etwas gehört wahrscheinlich auch zur Dynamik an einem Set.
He cracks me up, so it's I think it's a good dynamic, you know, to have on set.
Fares Fares ist also nicht das Heißblut, nicht der Komiker. Er ist der Besonnene, der Vernünftige, sowohl in den Adler-Olsen-Filmen als auch in den meisten seiner anderen Rollen und fast immer in seinem Alltag, wenn er nicht vor der Kamera steht. Ich bin ja im Libanon geboren, aber wahrscheinlich der schwedischste Schwede, den man sich überhaupt vorstellen kann. Seine libanesischen Wurzeln sind zwar unverkennbar, aber Fares Fares gehört zu den wenigen bekannten Schauspielern Skandinaviens und auch weltweit, die es in ihrer gesamten Karriere geschafft haben, nicht das Immigranten-Klischee bedienen zu müssen, sondern, wenn überhaupt, damit zu spielen. Fares Fares.
Look, everybody gets typecast. Everybody. There's no way around it. There are different kind of characters that will get typecast.
Jeder wird in eine Schublade gesteckt. Jeder. Auch wenn es natürlich viele verschiedene und manche nicht so klar sortierte Schubladen gibt. Jeder Schauspieler sollte also Geduld haben und seine Karriere steuern, auch wenn es schwierig scheint. Ich habe immer klar gemacht, was ich will und was nicht. Und mittlerweile erreichen mich nicht mal mehr die Sachen, bei denen ich sofort Nein sagen würde. Eine Karriere ist wie Schach. Man muss 10 Züge vorausdenken.
I just say no to things. I've never done. A career is like playing chess. You have to think like 10 moves ahead.
Fares Fares zu sehen zum letzten Mal jetzt als Assad in Verachtung. Vor 100 Jahren entwickelte sich das Kino zum massentauglichen Unterhaltungsformat, wie wir es heute kennen. Ganz vorne mit dabei die deutsche Filmszene. Zur Zeit der Weimarer Republik machte das deutsche Kino sogar Hollywood ernsthafte Konkurrenz. Die Ausstellung Kino der Moderne in der Deutschen Kinemathek am Potsdamer Platz widmet sich dem Film in der Weimarer Republik. Lennart Gabes aus der Inforadio Kulturredaktion hat sich die Ausstellung für uns angeschaut.
Die Ausstellung Kino der Moderne, Film in der Weimarer Republik, legt den Fokus auf die Menschen der Zeit. Vor der Kamera, hinter der Kamera und in den Kinosälen. Wie wirkt das Kino auf die Menschen? Und welchen Einfluss haben die Menschen aufs Kino? Das 100-jährige Jubiläum der Weimarer Republik letztes Jahr war für die Kuratorin der Ausstellung Christina Jaspers dabei nur ein Anlass, sich einer entscheidenden Epoche des deutschen und internationalen Films zu widmen.
Ja, das Weimarer Kino ist ja im Grunde die Grundlage des modernen Kinos. Also wir haben eine Zeit, in der Genres herausgebildet werden, das Starsystem entsteht, viele Filmtechniken werden entwickelt und auch noch die Filmtheorie. Das heißt, vieles von dem, was wir heute sehen, was wir heute beurteilen, stammt eigentlich aus den 20er Jahren.
Verteilt über 3 Etagen schaffen die 350 Exponate aus der Zeit von 1918 bis 1933 immer wieder Verbindungen zwischen dem Geschehen auf der Leinwand und der Realität. Herzstück ist die sogenannte Plaza im 2. Stock. Ein offener Raum mit Plakatwänden, Sitzbänken und großen Leinwänden. Gezeigt werden 3 synchronisierte Tagesabläufe von Bürgern in der Weimarer Republik, zusammengeschnitten aus Wochenschauaufnahmen und Spielfilmen. Auf allen drei Leinwänden stehen die Menschen gleichzeitig auf, verbringen dann aber, gemäß ihrer gesellschaftlichen Stellung, ganz unterschiedliche Tage. Die einen hetzen zur Arbeit, während die anderen erst einmal Frühsport betreiben oder einfach im Bett liegen bleiben. In ähnlicher Form war die Ausstellung Kino der Moderne bereits in der Bonner Bundeskunsthalle zu sehen. Für Berlin hat man sie jetzt noch einmal adaptiert und ergänzt. Neu hinzugekommen ist der Themenschwerpunkt Weimar weiblich, der Kuratorin Jaspers besonders wichtig war.
Die Frauen vor der Kamera, die vielen Filmstars, die sind bekannt, aber die Filmemacherinnen aus den 20er Jahren, die sind größtenteils in Vergessenheit geraten. 21 davon stellen wir hier vor, mit Exponaten, mit Lebenslauf und zum Teil auch mit Hördokumenten. Das heißt, die erzählen selber, wie sie damals als Pionierinnen das Entstehen des Films erlebt haben.
So erzählt zum Beispiel die Autorin Luise Heilborn-Körbitz in einer Audioaufnahme, wie sie die Idee zu ihrem ersten Drehbuch hatte.
Eines Tages kam meine Schwester und sagte, im TTT am Townsend wird ein Film gespielt, Sündige Liebe. Wir gingen hin und als ich dann nach Haus kam, erklärte ich meinem Vater, das könnte ich auch. Ich setzte mich sofort am nächsten Tag hin und schrieb ein langes Manuskript.
Die vielen Exponate wirken manchmal etwas kleinteilig und die insgesamt 5 Stunden Filmmaterial können auch überfordern. Mit etwas mehr Zeit erkennt man jedoch, dass sich viele Ausstellungsstücke an unterschiedlichen Stellen immer wieder aufeinander beziehen. Kino der Moderne zeigt den deutschen Film in den 20er Jahren von seiner begeisternden, experimentierfreudigen und lebensfrohen Seite. Für das drohende Abrutschen in einen faschistischen Unrechtsstaat gibt es da, zumindest in der Ausstellung, noch kaum Anzeichen.
Die Ausstellung Kino der Moderne, Film in der Weimarer Republik, noch bis Mitte Oktober in der Deutschen Kinemathek am Potsdamer Platz. Ein Beitrag von Lennart Gabis. Ein paar Meter entfernt nur wurden dagegen in dieser Woche die schlechten Aussichten für das CineStar-Kinopublik. Laut der Gewerkschaft Verdi soll das Kino nämlich zum Jahresende dicht gemacht werden. Inforadio-Reporter Stefan Oschwart darüber, wie es dazu kam und was das für Folgen hat.
Die Tage des Kinos sind gezählt, erzählt ein Mitarbeiter, der seinen Namen lieber nicht nennen will.
Das CineStar am Potsdamer Platz soll ja geschlossen werden. Das wurde den Mitarbeitern angezeigt im April, dass man den Spielbetrieb über den 31.12. hinaus nicht weiter betreiben möchte.
Entsprechende Infopost ist auch schon bei der Berlinale angekommen, heißt es dort auf Anfrage. Die Berlinale 2020 muss sich einen neuen Veranstaltungsort suchen. Nadine Kreuzhaler aus der Inforadio Kulturredaktion dazu.
Da sind Filme gezeigt worden, immer in der Sektion Panorama und Forum. Und wenn das jetzt wegfällt, dann hat die Berlinale wirklich ein großes Problem.
Doch was sind die Hintergründe? Insgesamt betreibt die Firma Event deutschlandweit 54 CineStar-Kinos. 2 sollen geschlossen werden, so der Berliner Mitarbeiter. Eines davon das im Sony Center. Im Oktober 2018 wurden die Kinos an die Konkurrenz auf der anderen Straßenseite am Potsdamer Platz verkauft für 222 Millionen Euro.
Beginnen wir im Oktober letzten Jahres. Da wurde nämlich der Verkauf der Unternehmenskette von dem bisherigen Gesellschafter Event Hospitality, was ein australisches Konglomerat ist, verkauft an die VUE-Gruppe. VUE ist ein in Europa operierendes und in England ansässiges, in London ein Kinobetreiber, der auch hier in Deutschland Cinemax besitzt und der möchte nun auch CineStar kaufen, aktuell noch vorbehaltlich der Zustimmung des Kartellamts.
Aus der CineStar-Zentrale in Lübeck heißt es auf Anfrage, man wolle sich dazu derzeit nicht äußern. Besitzer des Immobilienfiletstücks ist die Immobiliengruppe eines kanadischen Pensionsfonds und eines US-Finanzinvestors. Die hatten das Areal vor 2 Jahren für 1,1 Milliarden Euro von einer koreanischen Gruppe gekauft.
Das, was ich Leuten hören habe, ist, dass da Mietwohnungen reinkommen sollen oder aber Büros oder aber ein Fitnesscenter.
Bei der Hausverwaltung allerdings geht keiner ans Telefon. Der CineStar-Mitarbeiter ist etwas ratlos, was er jetzt tun soll.
Ich kann nichts planen. Ich könnte mir schon mal jetzt einen neuen Job suchen für die Voraussicht, dass ich ab dem 1.1. keinen Arbeitsplatz mehr haben werde.
Ein Beitrag von Stefan Oschwart zur möglichen Schließung des CineStar-Kinos am Potsdamer Platz. Unternehmerische Gründe lassen sich ja normalerweise auch nachvollziehen, aber Wohnungen oder Büros im Kellergeschoss, ein Fitnesscenter, so richtig glaubwürdig wirken die Pläne jedenfalls alle noch nicht. Es gibt vieles, was man noch nicht weiß, Entscheider, die sich zu ihren Entscheidungen nicht äußern wollen und ein undurchschaubares Investorengebaren, das im Moment noch nicht nachvollziehbar ist. Auch der Baustadtrat in Mitte lässt sich noch Zeit mit einer Stellungnahme. Tatsache aber bleibt, dass es nicht gut aussieht für CineStar und dass mit diesem Ort ein wirklich wichtiger Kulturort Berlins verschwinden würde. Ein wichtiger, weltweit bekannter Premierenort, ein wichtiger Berlinale-Schauplatz und das zweifellos beste Multiplex-Kino Berlins. Und das wegen ein paar Kellerwohnungen oder ein paar mehr Mieteinnahmen für die Neuvermietung an eine Fitnesskette? Nun ja. Das war jedenfalls abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
Inforadio Podcast.